Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, beschwingt und stets gut gelaunt, auch an diesem Mittwoch, dem 29. Januar 2025. Heute beginnt um 17 Uhr pünktlich, seien Sie dabei auf diesem Kanal der Weltwoche Daily Livestream. Sie sind in der Sendung, Ihre Fragen, Ihre Anregungen, Ihre Kritik spielen die Hauptrolle und ich freue mich auf diesen direkten Austausch. Noch können Sie sich qualifizieren für die Endrunde, für das Grande Finale heute Nachmittag. Senden Sie uns Ihre Frage, senden Sie uns Ihre Anregung, senden Sie uns Ihr Thema auf fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch und bitte, auch Kritik ist explizit ausdrücklich willkommen. Schicken Sie uns auch zu, wenn Ihnen etwas nicht passt, sagen Sie uns das und wir können darüber diskutieren. Für alle, die es ein bisschen komplizierter haben möchten in der Zusendung, gehen Sie auf unsere Homepage www.weltwoche.ch/sprechstunde/sprechstunde www.weltwoche.ch/sprechstunde/. Rede und Gegenrede, wir streiten miteinander, aber wir reden miteinander, keine Cancel Culture und Meinungen, die einem nicht passen, die hat man gefälligst zu widerlegen. Und wenn Sie eben keine Argumente haben, dann stimmt vielleicht mit Ihrer eigenen Meinung etwas nicht, könnte man die eben solider abstützen. Das ist ja das Ziel auch unseres Programms, hier immer wieder Argumente freizulegen, damit man im Gespräch interessant sich einbringen kann und eben nicht einfach nur alles nachbeten, was da draußen erzählt wird. Ich freue mich heute um 17 Uhr Weltwoche Daily Livestream. Ja, die Welt ist ein unsicherer Ort. Das ist eine Plattitüde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber in den letzten Jahren hat die Unsicherheit fraglos zugenommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt überall diese unsolide Politik, diese Luftschlösser, diese Sandburgen, die stürzen ein, das Balsaholz bricht zusammen, zerbröselt vor unseren Augen und wir beobachten wirklich eine Art Gezeitenwende. Ich habe auch schon von einer konservativen Revolution gesprochen, die uns in ein Wechselbad der Gefühle stürzt. Zum einen ist man begeistert, möchte man dabei sein, Befreiung, Aufbruch, auch Entschlossenheit, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Das beeindruckt mich, wie ein Präsident Trump jetzt wirklich ernst macht mit seiner Migrationspolitik, so wie er das versprochen hat im Wahlkampf. Er sagt, ich mache Druck auf Länder, die illegale Migranten nicht zurücknehmen. Und jetzt hat er bereits erste Erfolge erzielt, zum Beispiel gegen Kolumbien. Also es soll uns doch niemand erzählen, hier in der Schweiz oder in der Europäischen Union, es sei nicht möglich, diese illegalen Migranten zurückzuschaffen. Und Menschen, die keinen gültigen Aufenthaltstitel haben, Migranten, die haben nun einmal in unserem Land nichts zu suchen. Und die Verharmlosung des Problems fängt ja bereits dort an, wo man behauptet, das sei gar nicht zu lösen. Und wir haben viel zu viele Politiker im Moment, auch in der Schweiz, die Virtuosen sind in der Begründung ihres Misserfolgs, Virtuosen in der Begründung, warum sie das nicht können oder eben nicht wollen. Wo der Wille ist, ist ein Weg. Also zu meinen, jetzt mit Blick auf die USA, eine Bewunderung, auch ein Respekt, dass hier das gemacht wird, was man im Wahlkampf gesagt hat. Auf der anderen Seite ist Donald Trump natürlich auch ein Sturm der Verunsicherung. Er gibt sich zwar als Friedensmacher, als Dealmaker und als solcher auch als kompromissfreudig, doch in der tatsächlichen Welt sehen wir, dass die Spannungen auch sich verschärfen, zum Beispiel mit Drohungen gegen China, was Zölle angeht, oder eben mit Russland, da hat er jetzt die Sanktionsschraube zugedreht, angezogen. Das sind alles Entwicklungen, die die Unsicherheit, zumindest vorübergehend, ohne dass man jetzt gleich in einen totalen Negativismus und in diesen Anti-Trump-Reflex verfallen muss, das sind doch Entwicklungen, die die Unsicherheit sicherlich kurzfristig jetzt nicht entschärfen werden. Und die Frage, die wir uns als Schweizer stellen müssen, ist natürlich, wie können wir in dieser unsicheren Welt die sichere Schweiz bewahren? Und da gibt es ein ganz einfaches Rezept, das ist gesunder Menschenverstand, meine Damen und Herren. Es geht darum, unsere Staatssäulen zu verteidigen, das Bewährte festzuhalten und ja nicht sich jetzt da auf abenteuerliche, selbstzerstörerische Experimente einzulassen, wie eben die Unterzeichnung eines Unterwerfungsvertrags gegenüber der Europäischen Union. Das ist ja das ganz große Thema in unserer Innenpolitik. Wir müssen die Unabhängigkeit verteidigen, wir müssen die Freiheit verteidigen, wir müssen auch unsere Marktwirtschaft verteidigen gegen die Zumutungen und gegen die Behelligungen des bürokratischen Komplexes gegenüber dieser monströsen Bürokratie, die auch von der Europäischen Union in die Schweiz hinüberschwappt. Aber bei uns gibt es eben auch genügend Bürokraten in Bern, die hier die Wirtschaft unter einer Bleiplatte von solchen Regulatorien und solchen Vorschriften ersticken, sozusagen beerdigen. Das ist etwas brandgefährliches, das können wir uns als kleines Land nicht leisten. Also wir müssen unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit, unseren Rechtsstaat, unsere Marktwirtschaft verteidigen und wir müssen natürlich die Lebensversicherung der Schweiz verteidigen, den Schutzschild, das ist unsere Neutralität, also die Schweiz bewahren als eben diese Selbsthilfeorganisation der Stabilität und der Verlässlichkeit in einer unsicheren Welt. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und wenn wir jetzt die Debatten verfolgen zu der Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd, sie ist ja zurückgetreten, sehr überstürzt. Die Mittepartei macht jetzt eine Kandidatenkür, der Markus Ritter, der Bauernvertreter, der Bauernpräsident. Er ist im Moment sicher einer der favorisierten Namen, die da kursieren. Es gibt auch bereits Argumente gegen ihn, weil er Bauer sei. Darüber haben wir schon gesprochen. Für mich ist das ein Vorteil, kein Nachteil. Lieber ein paar Bauern mehr als ein paar Studierte zu viel in einer Landesregierung. Wir haben zu viele Studierte und zu wenig Gescheite. Das ist immer wieder ein ganz entscheidender Punkt, der erinnert werden muss. Aber bei dieser Kandidatenkür, das ist jetzt mein subjektives Kriterium, finde ich entscheidend, dass wir Verteidiger, unerbittliche, kompromisslose Verteidiger der Schweiz in dieses Amt hineinbringen, beziehungsweise dass man darauf achtet, ob solche Leute hineinkommen. Leute, die die Schweiz verteidigen, ihre direkte Demokratie, ihre Unabhängigkeit, ihre Neutralität, eben auch die Marktwirtschaft und sich da nicht von diesen Trends, von diesen Moden, die sich sowieso in Luft auflösen jetzt, davon anstecken lassen. Von diesen Opportunisten, von diesen sandgestrahlten, geländegängigen Mitläufern, von denen haben wir viel zu viele. Wir brauchen in diesen unsicheren Zeiten, wo die Raubtierstaaten da draußen um ihre Reviere kämpfen, aufeinander losgehen, wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Da müssen wir am Bewährten festhalten und das Wichtigste ist unsere Unabhängigkeit. Im Sturm muss man als Kapitän die Kontrolle über seine Segel bewahren. Wenn andere die Segel setzen oder für dich am Ruder hantieren, dann bist du ausgeliefert der Willkür der anderen und das ist für ein kleines, verwundbares Land wie die Schweiz schlecht. Wir müssen unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit, unsere politische Kultur verteidigen, unser Staatsmodell und das heißt natürlich gleichzeitig auch unsere Weltoffenheit. Die Schweiz kann sich nicht erlauben, in Fronten sich da hineinziehen zu lassen, sich an Kriegen oder Stellvertreterkriegen der anderen zu beteiligen. Wir dürfen uns niemals der EU unterwerfen, keine EU-Knechtschaft, aber eben auch keine NATO-Unterwerfung, wie das jetzt vor allem auch von Militärs und Sicherheitspolitikern, eigentlichen Unsicherheitspolitikern in Bern gefordert wird. Markus Ritter, soweit ich ihn kenne, ein charismatischer, ein bodenständiger Mann, als Landwirt ist er mir sowieso sympathisch. Ob er diese Kraft hat, ob er da ein Verteidiger der Schweiz ist, ein Wilhelm Tell gewissermaßen, das gilt es jetzt zu ermitteln, aber das wäre für mich das ganz entscheidende Kriterium. Haben wir hier Leute im Bundesrat, die klipp und klar kompromisslos Ja zur Schweiz, zur Unabhängigkeit, zur Freiheit und zur Neutralität sagen. Dänemark rüstet Arktisflotte für 2 Milliarden auf. Sie sehen es also, der Friedensstifter Trump in der Arktis, in Grönland, ist der Konfliktvorantreiber, territoriale Abenteuer auch in Panama. Das ist ja jetzt der neue Ton offensichtlich etwas auf dem Planeten. Wir wissen nicht, ob das ernst gemeint ist, ob den Worten nach Taten folgen. Das weiß man bei Trump nicht so genau. Aber ich glaube, man muss ihn ernst nehmen, allerdings nicht immer wörtlich. Serbiens Ministerpräsident Milos Vucevic tritt zurück Proteste, Massendemonstrationen in der serbischen Hauptstadt Belgrad, weil vor einiger Zeit ein Bahnhofsdach eingestürzt ist in einer serbischen Stadt. Jetzt gibt es Proteste gegen den Präsidenten. Erste Minister sind da zurückgetreten, jetzt auch der Ministerpräsident. Für mich riecht das Ganze auch ein bisschen nach Maidan. Das scheint mir auch etwas geschürt zu werden, denn Alexander Vučić, den wir im letzten Jahr hier zu Gast hatten und willkommen heißen durften als großen Redner bei der Zürcher Ansprache im Dolder Grand Hotel, Alexander Vučić ist natürlich eine Reizfigur für das EU-Establishment, weil er sich da die Freiheit herausnimmt, nicht einseitig jetzt in diesen geopolitischen Spannungen sich auf eine Seite zu schlagen, sondern versucht eben diese Position Serbiens als Verbindungsglied zwischen Ost und West, auch mit den alten Verbündeten Russland, so klug zu spielen, wie es auch nur geht, so balanciert zu spielen. Er wird natürlich verteufelt aufgrund von dieser Balancepolitik, aufgrund dieses Realismus. Aber ich würde da viel, viel kritischer hinschauen, was diese Proteste angeht. Das ist für mich das Drehbuch einer geschürten Destabilisierung. Man will einfach einen kritischen, eigenständigen, unabhängigen, klugen Kopf weghaben. Und jetzt wird das da auch in den Medien natürlich bejubelt, was da passiert auf den Straßen. Ich juble da überhaupt nicht. Ich schaue mit kritischem Blick auf dieses Thema. 80 Jahre Auschwitz, Befreiung unter Ausschluss, das muss man sich einmal mal vor Augen halten, unter Ausschluss der Vertreter der Opfer, nämlich der israelischen Regierung. Benjamin Netanyahu wurde nicht eingeladen in Polen, weil die Polen gesagt haben, da müssten wir ihn ja verhaften wegen dieses Haftbefehls des UNO-Gerichts, des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Und ebenfalls nicht eingeladen waren die Russen, die die eigentlichen Befreier sind von Auschwitz. Stattdessen inszenierten sich im Grunde die Nachkommen der Täter, die Vertreter auch der Täter, zum Teil auch mit Familiengeschichten da, der deutschen Politiker, die aufmarschiert sind. Im Vordergrund zum Glück mit den Reden standen dann Opfervertreter, auch Auschwitz-Überlebende. Immerhin hat man nicht eine verbale Selbstinszenierung gemacht. Aber ich bin da kritisch. Ich finde, Auschwitz ist ein Thema, das mit größter Ernsthaftigkeit begangen werden sollte. Und die Gefahr, dass hier eben eine Art öffentliche Selbstinszenierung des guten Gewissens durch Politiker stattfindet, diese Gefahr ist groß. Und meines Erachtens wird das dadurch dokumentiert, dass eben diese ganz wichtigen, eigentlich die wichtigsten Vertreter, die Vertreter Israels und die Vertreter Russlands, zum einen die Opfer, zum anderen die eigentlichen Befreier, über das will man gar nicht mehr reden. Und vor einem Jahr, übrigens auch am 27. Januar, das ist ja der Stichtag der Befreiung von Auschwitz 1945, am 27. Januar 1944 ist ja Leningrad befreit worden und dort haben die Deutschen ja auch eine Art Völkermord versucht. Da die Wehrmachttruppen haben sie die Stadt abgeriegelt und es haben ihnen da auch, ein verschwiegenes Kapitel, die Finnen geholfen. Und mich irritiert das, mich verstört das, wenn jetzt hier so einseitig dieses Gedenken gefeiert wird. Das ist eine einseitige Feier jener, die im Grunde sich demütig vor den damaligen Opfern und ihren heutigen Vertretern und eben auch den Befreiern, die heute am Pranger stehen, die Russen, verneigen müssten. Aber stattdessen schieben sie sich selber hier nach vorne, sehr, sehr fragwürdig. Aus Schweizer Sicht ist zu sagen, dass in den Medien bei uns etwas ganz Wichtiges bei diesem Thema nicht zu lesen ist, nämlich das entscheidende Faktum, dass die Schweiz da nicht mitgemacht hat, dass die Schweiz diesem Naziregime Widerstand geleistet hat. Natürlich auch in einer ganz schwierigen, ambivalenten Situation. Aber das ist eine Grundtatsache und für die Schweiz die Erkenntnis Nummer eins aus diesem Krieg. Gott sei Dank haben unsere Bundesräte damals, haben die Schweizer damals ihr Land verteidigt, nicht mitgemacht, die Demokratie verteidigt gegen den Totalitarismus. Das müsste man schreiben. Aber vor allem linke Intellektuelle versuchen, nicht mehr so drastisch wie früher, aber sie versuchen es immer noch, die Schweiz da in eine Mitschuld hineinzuschieben. Und natürlich, wir sollten uns nichts einbilden, jetzt rückwirkend sowieso nicht, dieses eingebildete Heldentum. Aber es war eine sehr kluge und ja, durchaus auch heldenhafte Politik unserer Vorfahren, dass sie es geschafft haben, in dieser finsteren Zeit die Demokratie und den Rechtsstaat in der Schweiz zu verteidigen. Das lese ich nirgends in den Zeitungen und das zeigt eben, dass die Heimatmüdigkeit, die Schweizvergessenheit und auch die politisch-ideologische Instrumentalisierung dieses Datums leider in bestimmten politischen Kreisen auch bei uns läuft. Festnahme in Zürich, palästinensisch-amerikanischer Journalist verhaftet, heftige Kritik von UNO-Experten. Ein amerikanisch-palästinensischer Journalist ist da, wie wir lesen, ziemlich rabiat in Gewahrsam genommen worden. Die Medien berichten jetzt über einzelne von seinen Aussagen, die da etwas skandalisiert werden zum Thema Nahostkonflikt. Aber das muss man sehr kritisch hinterfragen. Was ist hier jetzt wieder los, dass amerikanische oder palästinensisch-amerikanische Journalisten in der Schweiz gefangen genommen werden? Ich kenne die Details des Falles nicht, deshalb darf ich hier weder in die eine noch in die andere Richtung eine Meinung abgeben. Aber es scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass man auch unter dem Gesichtspunkt der Neutralität und der schweizerischen Nichtparteinahme in Konflikten, die die Schweiz nicht direkt betreffen, dass man hier sehr, sehr genau schaut, was genau los ist. Ist das ein Skandal? Ist das ein Neutralitätsbruch? Was ist da genau passiert? Zum Thema Auschwitz-Gedenken vielleicht noch dies. Der ukrainische Präsident Selenskyj war da inmitten auch der deutschen Staatsgäste in Auschwitz dabei. Und man muss auch hier wieder in Erinnerung rufen, dass natürlich an der Seite der damaligen Wehrmacht und auch der damaligen SS-Kommandos selbstverständlich in fürchterlichster Zeit auch Ukrainer mitgemacht haben. Nicht zuletzt dieser Volksheld da, Stepan Bandera, dem so viele Denkmäler gewidmet worden sind in den letzten Jahren. Das ist ja eine Art Nationalheld, auch für diese aktuelle Regierung in der Ukraine. Und auch da, das riecht mir zu sehr nach politaktueller Selbstinszenierung, wie man hier dieses fürchterliche Ereignis, das alle Menschen demütig machen sollte. Das ist ein Schandmal für die ganze Menschheit, nicht nur für die, die da direkt auf der Täterseite beteiligt waren. Aber wie das jetzt benutzt wird, um in dieser kriegerischen Situation von heute auch wieder entsprechende Akzente zu setzen, gegen Russland natürlich und auch gegen Israel im ganzen Nahostkonflikt, das finde ich nicht in Ordnung, das stört mich, aber da interessiert mich auch Ihre Meinung. Wie beurteilen Sie das? EU-Verträge, alle Kantone sollen mit einer Stimme sprechen, das sagen die inoffiziellen Kantonsvertreter, also diese kantonale Konferenz da, eine ziemlich fragwürdige Organisation, die sich da aufschwingt, gewissermaßen eben für die Kantone zu sprechen. Und hier sage ich, das ist eine Schlagzeile aus der NZZ, das Gegenteil ist richtig. Unsere Kantone haben nicht mit einer Stimme zu sprechen, sondern der Föderalismus, der Kantönli-Geist, der so wichtig ist für die Schweiz, dass wir keinen Zentralismus haben. Die Kantone sollen möglichst vielstimmig sprechen. Und dieser Einheitsbrei, das ist eben auch schon eine vorauseilende Unterwerfung unter die Europäische Union. Da versucht man natürlich, Kritiker klein zu kriegen. Und dass die Kantone hier nicht mehr Widerstand machen gegen diese Unterwerfungsverträge, das zeigt ihnen, wie weit der Föderalismus in der Schweiz, der kantonale Dezentralismus, eben dieser Antizentralismus, wie der schon erschüttert ist. Das ist also keine gute Nachricht, dass solche Schlagzeilen jetzt zu lesen sind. Meine Damen und Herren, das war's fürs Erste von der schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Ich melde mich gleich zurück mit dem internationalen Programm. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen jetzt schon einen tollen Tag. Aber auf jeden Fall sehen wir uns um 17.00 Uhr spätestens wieder oder gleich im Anschluss zu den internationalen Schlagzeilen. Ich freue mich und Ihnen alles Gute.